Gut, dann wollen wir also jetzt über die Bhagavad Gita sprechen. Die Bhagavad Gita gilt ja als die Essenz der indischen Philosophie. Die Bhagavad Gita ist sozusagen die Quintessenz des Hinduismus und der wesentliche Quelltext des Yoga. Die Bhagavad Gita enthält die drei, kann man sagen, wichtigsten Yoga-Wege, die hier im Detail erläutert werden, nämlich Karma-Yoga, Bhakti-Yoga und Jnana-Yoga. Die Bhagavad Gita gilt als das häufigst kommentierte Buch der Welt und es wird auch gesagt, dass die Bhagavad Gita das zweitmeist gedruckte Buch, das drittmeist gedruckte Buch der Welt ist. Das häufigst gedruckte Buch der Welt ist tatsächlich, man soll es nicht meinen, der IKEA-Katalog. Das zweithäufigst gedruckte Buch der Welt, die Bibel und dann die Bhagavad Gita. Die Bhagavad Gita ist allein ins Deutsche über 200 Mal übersetzt worden. Ja, denn die Bhagavad Gita ist im Sanskrit verfasst. Das Sanskrit ist ja eine uralte Sprache, die heutzutage eigentlich nicht mehr gesprochen wird, sondern vor allen Dingen für liturgische und philosophische Zwecke verwendet wird. Und wie das bei so alten Sprachen ist, haben sich die Bedeutungen von den Worten auch historisch immer wieder gewandelt. Und es ist sehr schwierig, so eine Sprache oder so einen Text aus dem Sanskrit dann ins Deutsche zu übersetzen. Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, Sanskrit zu übersetzen ist ungefähr so wie Tarotkarten lesen. Ja, denn jedes einzelne Wort in der Sanskrit-Sprache hat ganz viele mögliche Übersetzungen im Deutschen. Es gibt zum Beispiel ein Standard-Lexikon oder Übersetzungs-, wie sagt man, Buch mit Übersetzungen aus dem Sanskrit. Und da gibt es über 100 verschiedene Worte im Deutschen für das Wort Yoga. Also das Wort Yoga ist ja wirklich eigentlich nicht zu übersetzen. So ähnlich wie man zum Beispiel auch sagt, dass die Eskimos für das Wort Schnee 20 verschiedene Worte haben. Ne? So kann man sich vorstellen, hat die Sanskrit-Sprache eben ganz viele verschiedene Bedeutungsebenen. Wenn ihr schon mal eine andere Sprache kennengelernt habt, dann wisst ihr, dass das häufig so ist, dass Bedeutungen von Worten nicht eins zu eins in eine andere Sprache zu übersetzen sind. Und das ist beim Sanskrit eben besonders schwierig. Vor allen Dingen eben bei so einem hochphilosophischen Text gibt es da viele verschiedene Möglichkeiten, allein schon in der Übersetzung die Worte zu deuten. Deswegen wird auch gesagt, es ist sehr wichtig zu gucken, wenn man sich mit der Bhagavad Gita beschäftigt, welche Übersetzung man nimmt. Denn jede Übersetzung ist zugleich schon eine ganz klare Interpretation. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bhagavad Gita, die im Westen am häufigsten verbreitet ist, von den Hare Krishnas nimmt, da ist also ein ganz klarer Standpunkt eingenommen aus der Sicht des Gaudiya Vaishnavatums, eben der Philosophie, dieser Hare Krishna-Bewegung. Und die kommen da zu ganz anderen Bedeutungen, als das zum Beispiel in unserer Yoga-Tradition der Fall ist. Und so ist die Empfehlung, wenn ihr euch mit der Bhagavad Gita beschäftigt, dass ihr guckt, aus welcher Sichtweise wurde übersetzt und kommentiert. Wie gesagt, es gibt allein 200 Übersetzungen ins Deutsche und es gibt tausende von Kommentatoren, klassische und auch moderne. Und es ist gut, wenn man zum Einstieg in diesen Text erstmal einen Kommentar nimmt, der sozusagen einem entspricht, ja, entweder aus der sozusagen eigenen Yoga-Tradition oder eben was Modernes, was vielleicht leichter zugänglich ist. Ja, oder wenn man wissenschaftlich an die Sache rangehen möchte, dann entsprechende Kommentare von klassischen oder modernen Indologen, je nachdem meine Empfehlung. Auf jeden Fall die Übersetzung, die von Swami Shivananda gemacht wurde, die ist dann nochmal ins Deutsche übersetzt worden, aber die ist meiner Meinung nach sehr, sehr klar und eben aus einem Standpunkt des Advaita Vedanta gemacht, sodass es ja auch leicht zu verstehen ist. Und die Kommentare, die eben Swami Shivananda gibt in diesem Buch, sind meines Erachtens sehr gut nachvollziehbar und erläutern sehr gut die Hintergründe von diesen Versen. Gut, das Wort Bhagavad Gita bedeutet wörtlich Gesang Gottes. Ja, Bhagavad oder Bhagavan ist ein Wort für Gott. Ja, oder man kann auch sagen, das Wort Bhagavan heißt die Persönlichkeit Gottes. Also wir interpretieren das Wort Gott ja verschieden im Yoga. Wir können sagen, Gott ist das unpersönliche, alldurchdringende, nicht handelnde, unveränderliche Gewahrsein. Ja. Oder wir können eben sagen, Gott ist tatsächlich eine konkrete Wesenheit, eine konkrete Person oder eine Persönlichkeit, in der sich eben dieses universelle Gewahrsein ganz besonders manifestiert. Und das Wort Gita bedeutet eben Gesang. Also es ist eben auch der Gott Krishna, beziehungsweise die Vishnu-Inkarnation Krishna, die hier in der Bhagavad Gita als Lehrer auftritt und seinen Schüler Arjuna unterweist in die verschiedenen Aspekte der Yoga-Philosophie. Ja, man kann sagen, die Bhagavad Gita ist so eine Zusammenfassung der verschiedenen Denkschulen des alten Indiens. Also die Bhagavad Gita ist vor allen Dingen ein Dialog zwischen Lehrer und Schüler oder zwischen Gott und Mensch. Und Krishna versucht eben seinem Schüler Arjuna immer wieder auf andere Weisen die höchste Wahrheit zu vermitteln, damit der Schüler Arjuna eben eine Anregung bekommt, weil der Schüler Arjuna nicht weiß, was er tun soll. Werde ich dann gleich nochmal genauer erläutern, worum es da geht. Die Bhagavad Gita gilt als eine der drei wichtigsten Schriften des Advaita Vedanta. Ja, da gibt es zum einen die Upanishaden. Ja, die Upanishaden, das sind ja an die 200 Texte. Da gelten insbesondere die 12 Mukya-Upanishaden als maßgeblich. Das sind also die 12 ältesten oder wichtigsten Upanishaden, die philosophisch sehr bedeutsam sind. Dann gibt es noch das Brahma-Sutra. Das ist ein Text ungefähr 2000 Jahre, wo es auch um die Advaita Vedanta-Philosophie geht, beziehungsweise Vedanta, Zusammenfassung der Upanishaden und die Bhagavad Gita. Diese drei gelten als maßgeblich für die Philosophie Indiens. Und dann gibt es eine Einteilung von vier Arten von klassischen Texten, die will ich ganz kurz nennen. Ja, zum einen gibt es die Shruti-Texte. Shruti bedeutet wörtlich das Gehörte. Shruti-Texte, das sind die alten Veden. Ja, die Veden sind keine Texte, die Menschen sich überlegt haben, sondern das sind empfangene Weisheiten, die vor Urzeiten aufgeschrieben oder festgehalten wurden. Und die werden eben als Shruti bezeichnet. Dann gibt es die sogenannten Smriti-Texte. Das ist, da werden also diese Weisheiten aus den Veden zu konkreten Handlungsempfehlungen formuliert. Diese Smriti-Texte werden auch als Gesetzestexte bezeichnet. Die geben dem Menschen ein bisschen konkretere Handlungsanweisungen. Dann haben wir die Puranas. Ja, Puranas, das sind Göttergeschichten, wo es darum geht, über so mythologische, bunte Geschichten, ähnlich wie Märchen, tiefe spirituelle Weisheiten zu vermitteln. Also man kann sagen, die komplexe hochphilosophische Weisheit aus den Veden wird in den Puranas, in diesen Göttergeschichten, ja so vermittelt, dass der Mensch sie einfacher aufnehmen kann. Ja, einfach, weil das in Geschichten eingebettet ist. Und dann gibt es eben die Itihasa-Texte. Ja, Itihasas, das sind Heldenepen. Und die Heldenepen haben eben auch dieselbe Bedeutung wie Puranas. Dort werden eben philosophische Wahrheiten aufbereitet, sodass wir sie leicht aufnehmen, verstehen können in solchen Geschichten. Das sind die vier klassischen Arten von Texten. Und dann gibt es noch weitere Arten, zum Beispiel Sutra-Texte, ja, wie zum Beispiel das Yoga-Sutra ist eine andere Textgattung. Und dann gibt es noch die sogenannten Tantra-Texte, die beschäftigen sich hauptsächlich mit der Verehrung der göttlichen Mutter. Und zu diesen werden auch die mittelalterlichen Hatha-Yoga-Texte gezählt. Also das sind Texte, die so im 10. bis 14. Jahrhundert entstanden sind, die als Grundlage für das moderne Hatha-Yoga gelten. So, die Bhagavad Gita ist genau genommen ein Itihasa-Text, weil die Bhagavad Gita nur ein kleiner Teil von einem weitaus größeren Text ist, nämlich dem Mahabharata. Das Mahabharata ist ein riesengroßer Epos, der 100.000 Verse umfasst. Diese Mahabharata-Epos umfasst 18 Bücher und in der Mitte des sechsten Buches, ne, nämlich die Verse 25 bis 42 oder Kapitel, das ist die Bhagavad Gita. Und dieses ganze Mahabharata, ja, diese 100.000 Verse drehen sich um die Familiendynastie der Nachfahren des großen Bharata. Und vor allen Dingen die Familienfehde zwischen zwei verschiedenen Zweigen dieser Dynastie. Bharata gilt als ein König des Altertums, der große Teile Nordindiens vereint hat zu einem Königreich. Ja, der erste König sozusagen, der es geschafft hat, ja, viele kleine Reiche, Königreiche miteinander zu vereinen unter einem Dach. Und er gilt eben auch als der Urvater Indiens. Die Inder selber bezeichnen ihr Land auch klassischerweise nicht als Indien, sondern als Bharatavarsha, das Land Bharatas. Und es geht eben zurück auf diesen Urvater dieser Dynastie, mit der wir uns im Mahabharata dann genauer beschäftigen. Das sind diese 100.000 Verse, wo dann eben diese Familienfehde beschrieben wird. Das ist sehr viel, ne? 100.000 Verse. Also das sind wirklich 18 vollgepackte Bücher, hochphilosophisch und auch hochinteressant. Also eine Wahnsinnsgeschichte, die dort erzählt wird. Ich habe also stellenweise einiges davon gelesen. Um das Ganze zu lesen, habe ich bisher noch nicht die, ja, Muße gehabt, aber irgendwann habe ich das vor. Die Bhagavad Gita, eben im sechsten Buch des Mahabharata, enthält, wie gesagt, die Essenz der indischen Philosophie und vor allen Dingen auch von dem Denken, was im Mahabharata vermittelt wird. Das Alter des Mahabharata ist umstritten. Westliche Indologen schätzen das Alter des Mahabharata und damit auch der Bhagavad Gita auf ca. 1500 Entschuldigung, 500 vor Christi wird ungefähr gesagt. Ja, manche sagen auch, es ist später entstanden, 200 nach Christi, so in dem Bereich ungefähr sollte das liegen, laut westlicher Forschung. Aber die Inder sagen, dass der Mahabharata-Epos vor 5120 Jahren entstanden ist, nämlich genau beim Übergang vom goldenen Zeitalter ins dunkle Zeitalter. Wir befinden uns nämlich jetzt, sollte man nicht meinen, im dunklen Zeitalter. Und das dunkle Zeitalter wurde eingeläutet zu der Zeit, als das Mahabharata aufgeschrieben wurde. Dunkles Zeitalter deswegen, weil, und das ist sicherlich nicht umstritten, weil die meisten Menschen auf der Erde sich nicht ihrer göttlichen Natur bewusst sind. Ja, es ist ja eigentlich ganz schön hier. Warum dunkles Zeitalter, könnte man sich fragen. Eben weil die Menschen sich nicht ihrer göttlichen Natur bewusst sind. Es wird gesagt, dass in dem Zeitalter davor, ja, die Menschen sich ganz natürlich ihrer wahren göttlichen Essenz bewusst waren und dass die Menschen damals auch noch ganz andere Fähigkeiten hatten. Nämlich zum Beispiel die Fähigkeit, sich Dinge zu merken, die sie einmal gehört haben. Die hatten ein fotografisches Gedächtnis. Es heißt, dass früher diese Texte, diese Geschichten mündlich alle weitergegeben wurden, auch die Veden. Es gibt zum Beispiel das Rig Veda, das umfasst eben auch 100.000 Verse. Das haben die Menschen auswendig weitergegeben. Das wurde früher nicht aufgeschrieben. Um diese 100.000 Verse auswendig zu lernen, braucht man heutzutage 7 Jahre. Ja, das kleine Kinder lernen das in manchen Schulen, die sich darauf spezialisiert haben, und die lernen das 7 Jahre lang, bis die diesen kompletten Text auswendig gelernt haben. Früher hat man den einmal gehört und konnte den auswendig. Jedenfalls beim Übergang zu diesem dunklen Zeitalter, so wird gesagt, haben die Menschen eben nach und nach vergessen, dass sie eigentlich eins sind mit der göttlichen Wirklichkeit und es wurde dieses Wissen, diese Weisheit festgehalten in diesen heiligen Texten, vor allen Dingen jetzt eben in diesem Mahabharata. Das Mahabharata, die Bhagavad Gita, ja, gilt als der Text, der in diesem dunklen Zeitalter besonders wichtig ist, um sich seiner wahren göttlichen Essenz wieder bewusst zu sein. Ja, das ist sozusagen der Leitfaden, den wir brauchen, um in diesem dunklen Zeitalter zu unserer wahren Natur wieder zu finden. Ein bisschen schwierig ist die Bhagavad Gita, wenn man nur die Oberfläche betrachtet. Oberflächlich geht es da nämlich darum, dass diese Dynastie, diese zwei Zweige dieser Dynastie des Bharata Krieg miteinander führen. Die Bhagavad Gita ist ein Dialog, der auf dem Schlachtfeld stattfindet. Auf der einen Seite stehen die Kauravas, ja, das ist der eine Familienzweig, und auf der anderen Seite stehen die Pandavas. Das sind Cousins, die sich da sozusagen gegenüberstehen, die um die Macht kämpfen. Und kurz bevor die Schlacht losgeht, reitet der stärkste Krieger von den Pandavas in die Mitte des Schlachtfeldes, um sich die gegnerische Armee anzugucken und bekommt einen Nervenzusammenbruch. Und dann fragt er seinen Kutscher, ob er ihm helfen kann, zu entscheiden, was er jetzt tun soll. Und der Kutscher ist niemand Geringeres als Krishna. Und dieser Krieger, der in der Mitte des Schlachtfeldes seinen Nervenzusammenbruch bekommt und dann sich an Gott wendet, bekommt dann, und das Man sagt, das findet eigentlich in einem Bruchteil von Sekunden statt. Da hält sozusagen die Zeit an, während da Zehntausende von Kriegern stehen, hält die Zeit an und die beiden führen einen Dialog über die höchste Wahrheit. Krishna unterweist den Krieger Arjuna, darin, wie er jetzt zu einer Entscheidung kommen kann, weil Arjuna, der auf der anderen Seite des Schlachtfeldes eben seine Cousins, seine Lehrer und viele Freunde und Verwandte sieht, ja, will die nicht töten. Obwohl es so ist, anhand der Geschichte, ja, dass der Krieg, den er dort führt, Sinn macht. Natürlich, Krieg macht eigentlich nie Sinn. Ja, Krieg ist doof, keine Frage. Aber anhand der Hintergrundgeschichte wird klar, ja, es muss was passieren. Und die haben alles versucht, um diesen Krieg zu verhindern. Und jetzt müssen die gegen die Bösen auf der anderen Seite kämpfen, um sozusagen für Rechtschaffenheit einzustehen. Und dann in dieser Situation hält die Zeit an und Krishna, die Gottinkarnation, der Lehrer, unterweist seinen Schüler in die höchste Weisheit, damit dieser zu einer guten Entscheidung kommt. Und dann ist es eben so, dass Krishna immer wieder auf andere Weisen versucht, ihm die höchste Wahrheit zu vermitteln. Und Arjuna ist im Grunde genommen wie wir. Arjuna ist unwissend, hat keine Ahnung, ja, und er will aber wissen. Und er stellt kritische Fragen und fordert seinen Lehrer eben heraus. Und aufgrund dessen, dass er immer wieder kritisch hinterfragt, ist Krishna gefordert, ihm immer wieder auf neue Weisen zu erklären, was zu tun ist, was Sache ist. Und das macht die Bhagavad Gita spannend, weil wir können uns identifizieren mit diesem Schüler und bekommen von Gott, von Krishna, immer wieder auf neue Weisen vermittelt, was da zu tun ist. Aber was eben schwierig ist, ist, dass es die Rahmenhandlung eines Krieges ist. Sozusagen versucht Gott dem Menschen zu sagen, los, zieh in den Krieg. Und wenn wir das dann so wörtlich, oberflächlich betrachten, ist das selbstverständlich schwierig, weil wir alle, sag ich mal, sind pazifistisch gesinnt und wollen keinen Krieg. Und jetzt sagt uns Gott in diesem Buch, wir sollen in den Krieg ziehen und sollen töten, ja, wörtlich. Aber hier ist eben wichtig, dass wir das als die Rahmenhandlung dieser größeren Geschichte betrachten und als eine Metapher sehen. Es geht darum, dass Krieg eine Metapher ist für einen inneren Kampf, ja, sozusagen einen inneren Dschihad, den wir alle führen, ja, den Kampf gegen unser Ego, gegen unser niederes Selbst, gegen den inneren Teufel, den wir alle haben. Ja, wir alle haben ständig einen inneren Kampf zwischen der konstruktiven Stimme und der destruktiven Stimme, zwischen dem Positiven, dem Negativen oder wir können sagen zwischen dem Engelchen und dem Teufelchen, was auf unserer Schulter sitzt. Und so können wir diese Metapher des Krieges sehen für einen inneren Kampf, den wir alle führen oder zu führen haben. Und wenn wir eben diese Verse, wo es um Krieg und Töten gehen, immer uns bewusst sind, es geht nicht darum, dass Gott uns sagt, geh raus und schlachte deine Cousins ab, sondern es ist eine Metapher, die hier verwendet wird. Wie gesagt, es ist wichtig, dass philosophische Wahrheiten eben nicht nur in trockenen Lehrsätzen vermittelt werden, sondern dass wir diese auch in Geschichten vermittelt bekommen, so wie es in unserer Kultur die Märchen gibt, ja, wie die böse Hexe den armen Hänsel in den Ofen schiebt. Ja. Das ist auch nicht schön, aber in dieser Geschichte wird eine Moral sozusagen vermittelt und genauso können wir das mit dem Krieg in der Bhagavad Gita betrachten. Die Bhagavad Gita hatte einen großen Einfluss auch auf die westlichen Philosophen. Die erste Übersetzung wurde 1823 gemacht. Schlegel gilt als der erste Indologe, der in Deutschland aktiv war, in Bonn. Der hat eine Übersetzung ins Lateinische gemacht und kurz danach gab es dann auch die ersten Übersetzungen ins Deutsche. Und wie gesagt, inzwischen gibt es über 200 Übersetzungen ins Deutsche. Und viele von den bekannten großen Philosophen Deutschlands und auch von den Aufklärern und Dichtern wurden beeinflusst von der Bhagavad Gita. Zum Beispiel Hegel, Goethe, Schopenhauer, ja, oder Albert Schweitzer, Humboldt, ja, die haben alle tiefe Inspiration gewonnen durch das Studium der Bhagavad Gita. Und tatsächlich, wenn man dann sich mit der Bhagavad Gita auskennt, mit dieser Philosophie, die hier vermittelt wird, kann man vieles wiederentdecken, auch in der Philosophie dieser großen Denker. Ja, wenn zum Beispiel Schopenhauer seinen berühmten Satz sagt, ja, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will, ja, dann ist das unmittelbar aus der Geisteswelt der Bhagavad Gita entnommen. Im alten Indien gab es ja noch ein viel rigideres Kastensystem oder anders interpretiertes Kastensystem auch als heute. Das Kastensystem ist ja ursprünglich ein Gesellschaftsmodell, was einfach nur sagt, es gibt vier verschiedene Arten von Menschen, ja, die jeweils unterschiedliche Aufgaben haben. Es gibt die Priester und Denker, es gibt die Krieger, es gibt die Bauern und Kaufleute und es gibt die Arbeiter. Wenn wir uns eine moderne Gesellschaft angucken, ja, dann gibt es sozusagen auch diese vier Arten von Tätigkeiten, mit denen sich ein Mensch in die Gesellschaft einbringt. In den alten Schriften steht nichts davon, dass eine Kaste, ja, oder eine Lebensaufgabe vom Vater zum Sohn weitergegeben wird. Das ist erst kulturhistorisch daraus geworden. Ja, heutzutage ist es so, oder die letzten 1000 Jahre, ja, dass dieses Kastensystem als ein Modell der Unterdrückung von niederen Kasten verwendet wurde. Aber ursprünglich ist es eigentlich einfach nur ein sinnvolles Modell, um eine moderne Gesellschaft zu beschreiben. Jedenfalls die Bhagavad Gita, die ganze Mahabharata, da geht es vor allen Dingen um Leute aus der Kriegerkaste. Und man kann die Bhagavad Gita auch verstehen als Kritik an die Oberherrschaft der Priesterkaste. So ist es auch nochmal interessant zu sehen, dass dieser wichtige heilige Text eben kein Text von den Priestern ist, ja, so wie zum Beispiel die Veden, die ihre Weisheit, ihre Rituale aus den Veden geheim gehalten haben, um ihre Macht auszubauen, sondern das ist die Gita sozusagen nochmal ein Gegenentwurf, der damit auch durchaus eine revolutionäre Sprengkraft enthält. Weil er auch viele Verse enthält, wo eben diese Vormacht der Ritualisten und Priester in Frage gestellt wird. Gut, wie gesagt, es wird eine sehr tiefe Philosophie vermittelt in der Bhagavad Gita. Vielleicht ein paar Punkte, worum es philosophisch in der Bhagavad Gita geht. Meiner Meinung nach geht es vor allen Dingen darum, wie man Spiritualität im Alltag leben kann. Und das macht es für uns eben interessant. Die Bhagavad Gita vermittelt uns, was wir konkret tun können, um unseren Alltag zu nutzen für spirituelles Wachstum. Und da geht es dann vor allen Dingen darum, wie wir auf eine ethische Weise unsere Pflicht erfüllen können. Denn jeder hat eine Pflicht, Jeder hat eine Aufgabe in diesem Leben. Das kann höchst unterschiedlich sein, das kann sich auch wandeln im Leben. Aber entscheidend, so sagt die Gita, ist, dass wir herausfinden, was ist meine Aufgabe im Leben und wie kann ich meine Aufgabe erfüllen und dabei ethisch korrekt sein. Und dann geht es auch darum, wie kann ich diesen inneren Kampf führen, ja, was kann ich tun, um gegen das Böse in mir sozusagen zu kämpfen, wobei ja, es wird gar nicht so schwarz und weiß vermittelt tatsächlich, aber wie kann ich diese niederen Kräfte sozusagen bezwingen, um immer mehr das Göttliche durch mich hindurch wirken zu lassen. Und dann geht es darum, ja, um den Gegensatz zwischen in der Yoga-Philosophie zwischen auf der einen Seite der Empfehlung zu handeln, ja, nämlich zu handeln im Einklang mit dem Universum und auf der anderen Seite der Welt zu entsagen. Ja, das ist ja ein Konflikt. Ja. Soll ich jetzt handeln oder soll ich der Welt entsagen? Ja. Das ist auch ein Riesenthema in der Bhagavad Gita, was verarbeitet wird. Und man kann sagen, insgesamt vermittelt uns die Bhagavad Gita universelle Gesetzmäßigkeiten, die uns helfen, mehr im Einklang mit dem Universum zu handeln. Und wenn wir die Bhagavad Gita eben studieren, ja, dann können wir lernen, so zu leben, dass wir im Einklang mit der Welt sind und dadurch glücklich werden. Glücklich werden wir nämlich nicht dadurch, dass wir unsere Wünsche erfüllen. Ja, das ist ein Trugschluss, dem die meisten Menschen unterlegen sind. Ja, wir werden nicht glücklich, wenn wir unsere Wünsche erfüllen. Weil mit jedem Wunsch, den wir erfüllen, wieder neue Wünsche entstehen. Sondern wir werden nur dann glücklich, wenn wir im Einklang mit der Welt sind und lernen zu akzeptieren, was ist. So viel als Einführung in die Bhagavad Gita.